Irgendwann auf der Strecke wird es einfach wahrscheinlich viel unattraktiver, Diesel zu verkaufen. So. Das heißt, unsere Dieselmaschinen werden das gleiche Problem haben wie vor ein paar Jahren noch E-Autos. Die finden keine Ladesäule, also keine Tankstelle mehr, ne, weil es sie dann nicht mehr gibt in der nahen Reichweite. So, ne. Vielleicht wird es auch viel teurer, Diesel zu machen. Ne? Also das kann ja auch sein, ne, dass der Preis weiter steigt wegen CO2-Zulagen und solchen Dingen. Also man kann heute schon sagen, wenn ich mir Wachstumsmärkte angucke oder Märkte, wo es irgendwo weitergehen soll überhaupt, dann gehört ein Dieselprodukt nicht dazu. Das kann jetzt noch eine Weile laufen, so, aber das wird zwangsläufig ein Ende finden. So.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachhaltig im Mittelstand. Schön, dass du wieder dabei bist und unsere Reise zu mehr Nachhaltigkeit, ja wohl, im Mittelstand begleitest. Wie immer geht es um Erfolgsgeschichten, um Menschen aus dem Mittelstand, die irgendetwas Tolles erreicht haben, die sich auf den Weg gemacht haben, nachhaltiger in ihrem Unternehmen zu wirtschaften. Ja, und die erste kleine Erfolgsgeschichte gleich mal in eigener Sache. Ich rühre ja hier mal ganz kräftig die Werbetrommel für unser Training. Fachexperte Nachhaltigkeitsberichterstattung mit IHK-Zertifikat. Was für ein Wort. Vielleicht auch der Grund, warum jetzt hier die erste Runde der Teilnehmenden, also unser Training ist gestartet, das Training abgekürzt haben auf betreutes Schreiben. Und ich finde es total großartig, weil tatsächlich betreutes Schreiben ist genau die Umschreibung für das, was dort passiert. Nämlich wir führen die Teilnehmenden Schritt für Schritt durch den Prozess des ersten CSRD-Reports und sprechen auch darüber, wie man denn alles machen muss, um in Umsetzung, um in Wirkung zu kommen. Also nicht nur der ganze fachliche Kladderadatsch, den es da gibt, und da gibt es eine ganze Menge, sondern halt auch, ja, ne, wie gehe ich damit vor im Unternehmen, damit auch alle an einem Strang ziehen und ich zu einem guten Ergebnis komme. Dieses Training, ja, das kommt für den Martin Hoffmann, mit dem sprechen wir gleich. Ja, für den kommt es zu spät. Der ist ja schon ein paar Schritte weiter. Martin ist der Geschäftsführer von der Iseki Maschinen GmbH und die schreiben tatsächlich schon den ersten CSRD-Report, obwohl sie gar nicht pflichtig sind, so als Übungsrutsche, das so als kleiner Spoiler vorweg, wobei Spoilerwarnung gibt man, glaube ich, vorher. Tatsächlich reden wir gleich darüber, oder unter anderem reden wir darüber, warum denn der Martin als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens Mitglied im BNW ist, dem Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, ein Verband, der durchaus politisch aktiv ist für mehr Nachhaltigkeit. Ja. Mich hat es total beeindruckt, dass ein Mittelständler hier da wirklich noch dabei ist und auch noch so was Grundsolidem, da geht es um Iseki-Maschinen, klären wir gleich auf. Das sind so kleine Traktoren und auch andere Maschinen, das erklärt der Martin gleich. Und ja, wie immer laufe ich hier Gefahr, zu viel vorwegzunehmen oder schon zu erzählen, worüber ich gerade mit Martin gesprochen habe. Aber jetzt holen wir ihn dazu und er soll uns mal erzählen, was ihn alles so bewegt hat. Ich freue mich drauf. Hallo Martin, freut mich, dass wir sprechen können. Und es freut mich wirklich riesig, weil es ist schon ein paar Wochen her, da habe ich dich auch auf LinkedIn entdeckt und gesehen, dass du oder deine Firma Mitglied im BNW geworden ist. Ich muss sagen, ein paar Wochen, weil ich glaube, ich habe dich direkt vor deinem Urlaub erwischt oder gesehen und angefragt, ob du denn auch gerne heute dabei sein möchtest. Du hast ja gesagt, aber erst nach dem Urlaub. Und das sind jetzt ein paar Wochen her. Und jetzt freue ich mich, hier einen total entspannten und erholten Geschäftsführer vor mir zu haben, um über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Bin ich soweit noch richtig unterwegs?
Ja, Jens, erstmal ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Hat mich total gefreut, dass du gefragt hast. Und ich finde deinen Podcast spannend und Nachhaltigkeit zu verbreiten, denke ich, kann man nicht genug machen. Von daher, cool, dass ich dabei sein darf. Ja, Urlaub ist schon Ewigkeiten her gefühlt. Ich komme gerade von einer Messe, so unsere größte Messe war gerade in Nürnberg. Immer anstrengend, aber auch, muss ich sagen, diesmal echt energetisierend. So, ich mag es einfach, wenn unser ganzes Team da zusammenkommt und man irgendwie so den Spirit erlebt, wenn alle da sind, alle anpacken und wir hatten einen geilen Stand, wir hatten super Kundenresonanz. Also auf der Welle surfe ich gerade noch so.
Sehr gut, energetisiert von den ganzen vielen Kunden und Messekontakten. Jetzt aber einmal mal richtig offiziell. Ne? Martin Hoffmann von Iseki Maschinenbau GmbH. Haben wir dir mal den ganzen Namen genannt. Und Iseki, ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, was ist das? Ich habe das schon mal gehört. Und als ich eure Produkte gesehen habe, die sind's. Das hat dann total bei mir geholfen. Und man sieht es auch gerade hinter dir, da ist so ein blauer kleiner Traktor. Das wird einer von euch sagen, jawohl. Aber bevor ich jetzt hier deinen Laden vorstelle, ne, was macht ihr eigentlich?
Ja, also wir sind dem Namen, nennt man es nicht intuitiv, ein Familienunternehmen, was mein Großvater mal gegründet hat vor über 50 Jahren. Und wir haben damit angefangen, die Marke Ezeki in Deutschland zu vertreiben und nach vorne zu bringen. Damals noch mit so handgeführten Einachsern, also man läuft hinterher, ne, für die Leinen. Da hat dann vielleicht so einen Flug oder eine kleine Hacke oder sowas an diesem Einachser hinten dran und schiebt den über sein Feld.
Das ist schon also lange ganz, her, ne?
Ja, die Einführung der Mechanisierung. Wo heute Digitalisierung ist, war damals Mechanisierung das große Ding. Und da waren wir vorne dabei, haben die japanischen Produkte eingeführt. Die Firma Ezeki hat dann witzigerweise die Lizenzfertigung der deutschen Porsche-Traktoren übernommen und hat dann auch eine ganze Weile so rote Traktoren in Japan gebaut und hierhin verkauft. Wir waren auf lange Sicht irgendwann der einzige Händler, der Lust hatte, die hier zu kaufen. Das war ja damals noch viel komplizierter ohne Internet und sowas. Ne? Das lief dann echt per Brief und ab und zu mal auch Besuch. Und über die Zeit hat sich halt ergeben, dass wir der Importeur für Ezeki geworden sind. Ezeki hat sich ein bisschen bei uns beteiligt, auch heute immer noch ein bisschen dabei. Und wir haben halt angefangen, aus diesen Traktoren, die ursprünglich in der Landwirtschaft waren, Maschinen zu bauen, die in der Kommunaltechnik unterwegs sind. Und wenn wir Kommunaltechnik sagen, meinen wir sowas wie Rasenmähen, Schneeräumen, ne? Und das aber alles immer im kleinen Stil. Also wirst du unseren Trecker nicht auf der Autobahn sehen, sondern eher so, wir machen Gehwege, Bushaltestellen, Fahrradwege, Fußballplätze, dann wenn wir beim Mähen sind, Parkanlagen beim Mähen, also wenn es professionell echt große Flächen mähen geht, dann sind wir dabei. Natürlich auch so das Kleine drumherum, was der Traktor macht, Sachen transportieren, Frontlader, also für den Laien eine Schaufel vorne dran, ne, dass man ein bisschen was bewegen kann an Erde oder sowas. Kleine Pferdehöfe, ja, das ist so, da sind wir zu Hause. Im Traktorenbereich muss man sagen. Und jetzt machen wir seit einer ganzen Weile, dann komme ich auch gleich zum Schluss von der Vorstellung, auch diverse andere Marken. Also ich bin seit über 15 Jahren, knapp, noch nicht ganz, aber so, ich sag mal so 14 Jahre unterwegs mit dem Thema Elektrotransporter. Das heißt, wir machen so kleine Elektrofahrzeuge, die kaufen wir in Frankreich. Die Marke ist Goupil dahinter. Die importieren wir auch, sind wir auch zuständig für Deutschland, im Moment nur für Deutschland. Und machen den Vertrieb für die, auch da wieder kleine Umbauten. Einer unserer größten Kunden ist Picnic, wer die kennt, wer da beliefert wird. Ne, alle Fahrzeuge kommen irgendwie bei uns durch die Tür, werden von uns auch gewartet in NRW, da haben wir eine Serviceflotte. Und dann noch diverse andere Produkte. Ich muss das jetzt irgendwann platzieren, weil wir gerade total happy sind. Wir haben gerade seit diesem Jahr zwei neue Verträge gemacht, einmal mit der Firma Raymo aus Tschechien und mit der Firma Alltrack aus den Niederlanden. Also da wächst das Portfolio ordentlich und die bauen halt 100% Elektro. Geräte, also einmal Profimäher, Alltrack ist so der Profimäher, ja, das sagt ihr wahrscheinlich auch nicht, eine 3 Meter Schnittbreite knapp im Mähwerk. Das ist einfach so ein Riesending, mit dem du echt den ganzen Tag riesengroße Parkanlagen abfahren kannst und so einigermaßen das Gras im Griff behalten kannst.
Ja, so ein bisschen muss ich mich outen. Also wir kommen ja, also selber auch aus der Landwirtschaft. Ich habe auch schon mal in meinem Leben einen richtigen Traktor, also ich sage jetzt mal richtigen Traktor, die großen gefahren, definitiv.
Okay, du kennst dich auch. Kennt
auskennen, mein Vater würde sagen, nee, der Junge hat von nichts eine Ahnung, der hat was anderes gelernt. Aber ein bisschen schon und 3 Meter Schnittbreite sagt mir was, aber ich kenne es halt noch ein bisschen größer.
Ja, klar. Also so für Kommunal ist das eine gute Größe. Ja. Und das andere sind ferngesteuerte elektrische Mäher von Raymo aus Tschechien, auch so ein Startup, also schon ein ausgewachsenes Startup. Auch eine ganz spannende Technologie. Muss ja gar nicht jetzt so in die Tiefe gehen, aber das ist halt so einer der Punkte, wo ich echt sehr zufrieden mit bin. So, wir werden dieses Jahr zum ersten Mal mehr Umsatz mit Elektroprodukten machen als mit unseren herkömmlichen Dieselmaschinen. So. Und das ist schon ein krasser Schritt, so finde ich. Der echt schon so, das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch gar nicht erträumt, dass das überhaupt möglich ist. Da sind wir halt vorher so die reine Dieselbude gewesen, so, ne? Ja. Und jetzt aus Versehen fast schon wendet sich das Blatt. So.
Aus Versehen. Ja, schon schwer vorstellbar, so ein Traktor, der elektrisch dann betrieben wird, wie verbindet man die ja mit sehr viel Kraft? Die müssen was tun, was schleppen, was arbeiten.
Traktor haben wir noch nicht. So Geräteträger ja, aber so Traktor, es gibt Traktoren. Ich hoffe auch noch, ob wir da vielleicht mit einem zusammenkommen, elektrisch, aber noch haben wir keinen elektrischen Träger im im Programm. Ja.
Okay, gut, dann wird der vielleicht noch kommen. Spannend oder cool ist, wäre die Frage jetzt für mich vor allem, also der BNW, der Bund für nachhaltiges Wirtschaften, ne, über den bin ich auf euch aufmerksam geworden. Das ist ja ein Interessenverein, der durchaus ja auch politisch aktiv ist und sich für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und in der Politik einsetzt und da ja auch wirklich ein bisschen Rambazamba macht in Berlin. Und da seid ihr Mitglied geworden.
Ja.
So. Was bewegt denn so ein Traditionsfamilienunternehmen in so einem Verein dann wirklich auch aktiv Mitglied zu werden?
Ja, eigentlich genau, was du gesagt hast. Also mir geht das in vielerlei Hinsicht nicht schnell genug und ich habe auch den Eindruck, manchmal geht es vielleicht auch sogar rückwärts. Und ich denke halt, dass es in unserem Sinne total wichtig ist, auch eine Interessenvertretung dazu haben, denn eine der wichtigsten Faktoren eigentlich, damit wir einigermaßen unser Geschäft planen können und auch in die richtige Richtung arbeiten können, die ich auch irgendwie für zukunftsfähig halte, ist es, Rahmenbedingungen zu haben, auf die man sich so einigermaßen verlassen kann. Und unsere Kunden sind zu einem sehr großen Teil kommunale Einrichtungen, öffentliche Hand, entweder direkt oder indirekt. Ne, also entweder die selbst kaufen unsere Maschinen für Bauhöfe in Kommunen zum Beispiel oder aber auch für Dienstleister, die da engagiert sind. Und auch da muss ja der Wechsel hin zu mehr CO2-neutraleren Produkten erfolgen und im Moment sicher, dass es eigentlich nur mit elektrischen Geräten möglich ist. Und die Rahmenbedingungen sind schon durchaus schwierig so. Ne? Also, und ich denke, das ist einer der Faktoren, wo ich denke, das ist ganz wichtig so. Und der zweite Teil ist aber halt auch so, BNW wird für uns jetzt nicht das ändern, ob jetzt mehr oder weniger da gekauft wird, aber ich denke, das ist unterstützenswert auf jeden Fall. Der zweite Teil ist die Vernetzung, einfach weil jetzt neue Herausforderungen auf uns zukommen. Also wenn wir das Thema Kreislaufwirtschaft steht als nächstes vor der Tür. Und ich stelle mir jetzt schon die Frage so, wie läuft das bei uns eines Tages mal? So, ne? Wir müssen unser Geschäft nicht nur auf, wir verkaufen einfach mehr und das dann elektrisch drehen, sondern auch irgendwann auf all das, was wir verkauft haben, können wir irgendwie am Laufen halten und vielleicht sogar dem zweites, drittes, viertes Leben irgendwie geben. Ne? Vielleicht sogar eines Tages mal den existierenden Dieselmaschinen. Ne? Wer weiß. Ne? Also, und vielleicht gibt es da, also wenn dann, denke ich, stelle ich mir vor, da ist eine gute Art, weiter zu netzwerken, Leute zu finden, auch selbst auf sich aufmerksam zu machen, um Inspiration oder auch Kontakte zu finden, die uns dabei weiterhelfen können.
Jetzt hast du dann auch viel erzählt, dass ihr schon neue Lieferanten aufgenommen habt oder gefunden habt. Das hilft natürlich sicher, wenn man sich da auch passend positioniert. Und es ist tatsächlich so, das hast du gerade gesagt, ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ne? Also ihr verkauft jetzt gerade mehr Elektrogeräte als welche, die mit Diesel betrieben werden. Ich glaube, es ist nur Diesel, ne? Benziner gibt es da wahrscheinlich
nicht. Ein paar Diesel-Benziner haben wir aber nicht nennenswert so. Ja.
Das heißt, hat sich denn der Markt schon gedreht oder seid ihr so der einzige Player, die das elektrisch anbieten?
Der Markt hat sich, glaube ich, noch nicht gedreht. Für uns ist halt, wir sind ja zufällig auch in diesem Elektro-Kleintransporter-Bereich, der halt stark wächst. Der Traktorenmarkt ist leicht rückläufig. So ergibt sich es vielleicht auch. Ne? Also ne, unser Geschäft ändert sich, aber unsere Kundschaft im Bereich Kommunaltechnik noch nicht. Ne? Dafür haben wir jetzt halt auch erst seit diesem Jahr die richtigen Produkte, um da wirklich mitspielen zu können. Mhm. Das heißt, wir haben quasi sozusagen ein zweites Standbein im E-Bereich aufgebaut und müssen jetzt gucken, dass wir das andere Standbein auch langsam mal in den E-Bereich rüberbekommen.
Dass das enthält. Okay, und ist das etwas, was dich persönlich antreibt? Also ich meine, du hast gesagt, Familienunternehmen, du bist der Geschäftsführer, also das ist deine persönliche Motivation. Wie viel Rolle spielt da die Firma oder vielleicht auch dein Vater, der vermutlich ja auch mal Geschäftsführer war oder ist? Da kommen ja ganz viele unterschiedliche Interessen zusammen. Also wäre mal ganz flapsig, lässt man da den Junior einfach mal machen oder wie kritisch wird das auch von den verschiedenen Seiten bei euch?
Ja, also ich glaube, die Juniorzeit ist vorbei, kann ich guten Gewissens sagen. So, ich mache das seit 2018 alleine hier. Das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, wo ich das unbeaufsichtigt mache. Wir hatten auch eine herausfordernde Zeit zu zweit. Ich sage herausfordernd nicht wegen meinem Vater, sondern vielleicht eher wegen mir. Wir müssen ja auch noch ein paar Experimente machen zu der Zeit. Natürlich gibt es da viele Interessenschwerpunkte, aber ich vertrete halt so den Standpunkt, also als Geschäftsführer, aber auch als Inhaber oder Mehrheitsanteilseigner, ja, gelanges Wort, dass ich denke, Ganz simpel. Ich kann mir die Welt angucken und einigermaßen nachvollziehen, so wie die Faktenlage irgendwie ist. Und man sieht zwangsläufig, dass etwas getan werden muss und dass sich auch Dinge ändern auf der Welt. Und daher ist es für mich gar kein dies oder das. Das ist auch kein so, wo ich denke, das ist jetzt ein total reines Überzeugungsprojekt, sondern also Überzeugung im Sinne von, ich schütze hier Umwelt und irgendwelche Blümchen für mich alleine, weil ich für mich das glücklich macht, sondern es ist eigentlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit, das Unternehmen anzupassen, weil, ne, ich sag mal, ganz simpel, so, ich stelle mir vor, 2035 Verbrenner aus, ne? Egal wie viel da noch dann rumgeschraubt wird oder sonst irgendwas. Viele Autos wechseln jetzt schon auf Elektro. Mal weniger, mal mehr, ne? Aber lass die politischen Bedingungen irgendwie irgendwas passieren, so. Irgendwann auf der Strecke wird es einfach wahrscheinlich viel unattraktiver, Diesel zu verkaufen. So, das heißt, unsere Dieselmaschinen werden das gleiche Problem haben wie vor ein paar Jahren noch E-Autos. Die finden keine Ladesäule, also keine Tankstelle mehr, ne, weil es die dann nicht mehr gibt in der nahen Reichweite. So, ne? Vielleicht wird es auch viel teurer, Diesel zu machen. Ne? Also das kann ja auch sein, ne, dass der Preis weiter steigt wegen CO2-Zulagen und solchen Dingen. Also man kann heute schon sagen, wenn ich mir Wachstumsmärkte angucke oder Märkte, wo es irgendwo weitergehen soll überhaupt, dann gehört ein Dieselprodukt nicht dazu. Das kann jetzt noch eine Weile laufen, so, aber das wird zwangsläufig ein Ende finden, so. Und wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ja, das ist mir egal, ist das, glaube ich, schon, wäre sehr kurzsichtig. Ne? Für dieses Jahr geht es vielleicht noch, vielleicht für nächstes Jahr auch noch. Aber so langsam, aber sicher, dann kommen Player auf den Markt, die das anders machen, die Lösungen anbieten im elektrischen Bereich. Wie gesagt, die gibt es auch, die gibt es auch mittlerweile richtig gut. Jetzt gehören die richtig guten zu uns, weil wir
Sehr
früh
gut.
dabei sind, so. Aber ja, ne, das ist so der Grund, warum wir das machen und auch warum wir uns in der Familie einig sind, dass wir sagen, ja, das ist so die strategische Ausrichtung fürs Unternehmen.
Ja, super. Ich habe da gerade mal bewusst uns in den Finger in die Wunde oder das Thema gelegt. Das ist etwas, was wir halt auch sehr häufig beobachten, dass wenn, ja, also wenn so ein Generationenübergang oder wenn der Seniorchef sich dann zur Ruhe setzt und das dann übergibt, wann auch immer das dann genau passiert ist, dass das Thema Nachhaltigkeit augenscheinlich ein jüngeres Thema ist, wo dann die nächste Generation gefragt ist. Aber eigentlich die Seniors das genauso gut finden, aber erst ein bisschen Skepsis haben, weil es eine Veränderung ist. Das geht nicht, das können wir nicht machen, das wollen die Kunden nicht haben, das können wir gar nicht umsetzen, da haben wir keine Zeit für, das kostet nur Geld. Und diese Argumente halten so lange, bis der Erste kommt und sagt, ich probiere mal aus und mache ein bisschen was und guck mal, kostet nicht mehr Geld oder man kann es doch machen oder es gibt doch eine andere Lösung. Und übrigens, wir haben ja ganz neue Märkte oder Möglichkeiten. Und mit einem Blick auf, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre braucht es auf jeden Fall eine Anpassung, dass sie Schritt für Schritt starten. Ja.
Ja.
Und ja, wir haben halt recht, deshalb kam ich vielleicht damit, wir haben recht häufig damit zu tun, dass wir dann den Senior begeistern müssen oder die Widerstände Schritt für Schritt abtragen dürfen. Das ist was Müßiges. Aber schön, dass es euch so gut gelungen ist oder vielleicht gab es auch gar keine. Ich will da gar nicht so tief reinhören, was da war. Ich glaube,
Ja, kannst du,
Unternehmens.
das ist ja auch vielleicht nochmal ein eigenes spannendes Thema, will ich jetzt
Ja.
nicht ewig ausführen, aber ich hatte Glück. Mein Vater hat ja den Generationsübergang mit meinem Großvater schon erlebt
Der kennt
und
den
hat,
Leidensweg.
er hatte, glaube ich, auch echt einige Erkenntnisse für sich daraus gezogen. Auch, dass er sagt, er möchte eines Tages gut rauskommen so und nicht so halb involviert immer noch. Er nach dem Motto, ich muss da aufpassen, dass nichts schief geht so, weil er halt gesehen hat, das geht auch nicht gesundheitlich für immer so. Und jetzt ist er super fit, ist raus. Wir updaten uns in regelmäßigen Abständen, sprechen auch immer gerne über das Geschäft, aber es ist jetzt nicht, dass er hier jeden Tag auf der Matte steht und sagt, hier sind ja die Zahlen. Oder auch wenn mal was schief geht, dann weiß ich, kann ich ihm erzählen, er hat das nicht schon aus irgendwelchen Quellen vorab oder sowas. Ne? Also das ist, da habe ich Glück gehabt, dass es halt die dritte Generation ist, wo das dann schon vielleicht ein bisschen so geübt ist in der Familie, wie das geht. Ne? Und er hatte auch, wir hatten auch zusammen, vielleicht auch keine einfache Zeit. Natürlich, wenn man sich da zusammen gewöhnt, dann prallen halt diese unterschiedlichen Ideen aufeinander. Und ich glaube auch, was da zusammenkommt, ist vielleicht in meiner Wahrnehmung so, dass unterschiedliche Geschwindigkeiten, ne? Als ich auch noch, vielleicht noch 10 Jahre jünger war, hatte ich gedacht, dass alles viel, viel schneller gehen muss, so im Unternehmen und sofort. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn jemand mit Erfahrung dann sagt, das ne, kann man vielleicht machen, aber das dauert noch. Und dann denkt man sich als Junger, denkt man sich, das dauert noch, heißt doch nur, du willst es nicht tun. So, das stimmt aber auch nicht. Ne? Also ja, das ist dann vielleicht die Schwierigkeit. Ja,
im letzten Punkt erkenne ich mich auch wieder. Die Erfahrung habe ich auch hinter mir, auf jeden Fall. Super, haben wir ganz viel über, ja, über dich oder deinen Vater gesprochen. Wie war es denn eigentlich für eure Mitarbeitenden, als dann auf mal ne, der Martin Hoffmann gesagt hat, jetzt werden wir nachhaltig oder wir gehen stärker auf Elektro. Was hast du eigentlich gesagt? Wir gehen auf Elektro oder wir werden nachhaltig? Was ist in das Unternehmen kommuniziert worden?
Ja, also wir haben ja Glück mit Elektro. Ne? Auch da großen Dank an meinen Vater. Der hat nämlich Elektro schon aufgenommen, als ich gerade erst angefangen habe. Ne? Daher weiß ich ungefähr, wie lange das ist. Ich bin jetzt 15 Jahre im Unternehmen. Nach einem Jahr oder so haben wir angefangen, Elektro versuchen zu vermarkten, weil da damals ja so im Regen ein einsamer Elektrovertreter an unsere Tür geklopft hat und gesagt hat, er sucht in Deutschland noch jemand, der das machen kann. Und die hatten damals, war auch nicht die Firma Gupi, war eine andere Firma, die wurde dann gekauft, lange Geschichte. Echt, ja, wir sagen Büchsen dazu so, ne? Also das waren schon sehr schwer verkäufliche Fahrzeuge. Und, ja, ich habe mir auf einigen frühen Elektromessen die Beine im Bauch gestanden und versucht, Kunden zu finden für sowas. Also da sind wir automatisch reingerutscht. Ne? So ein Großteil, dass wir heute so viel Elektro haben, hat so mit einem glücklichen oder na, vielleicht auch weitsichtigen Entscheidung vor vielen Jahren dann schon seinen Lauf genommen. Wir haben auch echt viele Jahre super wenig davon verkauft, keine Ahnung gehabt davon, den ganzen Batteriezyklus mitgemacht, ne, von Bleisäurebatterien in allen Varianten bis zu den ersten Lithiumbatterien, bis Probleme damit, ja, ne, bis wir heute sagen, okay, dieses LiFePO ist eine ganz gute Technik für uns, so. Ja, und ich habe erst so vor 2, 3 Jahren gesagt, ich muss das Thema jetzt mal mehr auf die Agenda heben, so weil es mir persönlich einfach wichtig ist. Und dann habe ich einfach angefangen bei unseren, wir machen sowas wie der Unternehmensupdate, ne, so Townhall-Meeting, sagt man vielleicht auf Deutsch, aber wir versuchen es hier auf Deutsch zu sagen, irgendwie damit alle mitgenommen werden. Und beim Unternehmensupdate dann irgendwann anzufangen, dass ich sage, hey, ich habe übrigens eine Vision, ich will irgendwie, ja, das wird zu einem gewissen Zeitpunkt klimaneutral sind. Ne? Da haben wir uns intern, deswegen sage ich die Jahreszahl auch nicht, ein Ziel gesetzt, wo ich sage, das will ich so. Das will ich auch nach innen, das will ich gerne außen verkaufen. Ne? Da will ich gar nicht so das erstmal Greenwashing nach dem Motto, ich schreibe erstmal eine Zahl auf und sage, aha, ja, da sind wir klimaneutral. Aber intern will ich das schon klar haben und ich habe auch gesagt, dass das schwierig ist und einfach angefangen, diesen Dialog zu starten, dass vielmehr so, ah, die wissen, das ist so. Ne? Und immer wenn wir jetzt sagen, was ist eigentlich eure Vision? Dann sagen wir intern, klimaneutral bis da und dahin. Biodiversität, wollen wir noch verstehen? Wollen wir noch gucken, welchen Beitrag wir dazu leisten können? Weil wir mit Meeren da keinen positiven Beitrag zu leisten, ausschließlich.
Also eine Wiese sollte nicht zu oft gemäht werden, damit
sowas, sie, ja. Genau, mhm. Ja, ist aber auch, also da gibt es noch echt viel für uns zu lernen, einfach weil das kommt dazu, dann kommt dazu die kommunalen Auflagen, gibt es ja auch schon viele Sachen, wo dann echt Biodiversität gefördert wird. Dazu die richtigen Pflegeprodukte sozusagen anzubieten von uns, ne? Also was, wie wird da gemäht, Balkenmähwerke und ach, was weiß ich, was da noch so gibt. Haben wir noch viel zu tun. Und das Dritte ist so, dass wir sagen, ja, oder ich will einfach, dass das Unternehmen für alle ein wirtschaftlicher und auch sozialer Erfolg ist, so, dass wir einfach sagen, ne, das ist, alle sollen davon leben, die beteiligt sind. Wir, unsere Lieferanten, unsere Kunden. Und alle sollen auch, ist im Großen so sozial gehen, dass einfach die Leute hier echt einen guten Arbeitsplatz haben. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens von allen. Und natürlich streiten wir uns gerne, aber es soll für alle gesund und ja, im weitesten Sinne auch Freude bereiten. So, ne? Das ist eigentlich so eins meiner längsten Anliegen, was ich im Unternehmen schon verfolge. Dass wir einfach gut sind so.
Mit allen Ups und Downs. Sehr gut und schlüssig verkauft. Ich bin aber auch sehr empfänglich für solche Themen. Wie ging es denn im Rest der Belegschaft? Wo es hieß, wir werden jetzt CO2-neutral oder achten stärker auf Umweltbelange? Große ja, also Freude, ich, Bedenken?
Alles. So auch viele wahrscheinlich, die einfach sagen, ja, ich höre mir das an. So ist ja bisher gut gegangen. Zahlen sind gut, jetzt kriege ich meine Kohle hier. Alles okay. So ne, ist halt, wir sind 220 Leute. Ne, auch natürlich Produktion und so, und da gibt es auch Leute, die einfach sagen, ja, ey, so what, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Wenn ihr das gerne nebenbei machen könnt, dann macht das gerne nebenbei. Hauptsache, ihr belästigt mich nicht damit. Ne? Also das, die gibt es. Und es gibt aber auch natürlich eine wachsende Zahl an Menschen im Unternehmen, die sich für das Thema entweder jetzt von vornherein schon interessieren, so, die einfach auch sagen, ey, ich arbeite gerne bei euch, weil das hier ein wichtiges Thema ist, weil es ernst genommen wird, ne, weil wir auch unser CSRD-Manager macht zwar auch noch was anderes, hat die Stelle dazu bekommen, so, aber wir haben auch direkt dafür gesorgt, dass er einfach noch mehr Unterstützung bekommen hat, weil ich von vornherein gesagt habe, ich will nicht, dass das irgendwer so überstülpt kriegt und dann sagt, ja, schreib mal unseren CSRD-Report und tschüss, sondern wir haben dem guten Dienstleister an die Seite gesetzt, wir haben eine halbe studentische Hilfskraft jetzt dazu gesetzt, und wenn er mehr braucht, dass er auch sofort mehr bekommt an der Stelle, einfach damit wir sagen, das ist nicht so, wir machen das stiefmütterlich, ne, und dann gucken wir einfach mal am Ende, sondern das soll ernsthaft uns mal analysieren, wo wir stehen in der Nachhaltigkeit. Jetzt komme ich schon hier von einem aufs nächste.
Ja, super, weil ich weiß, Gedanken auch, habe kürzlich eine Studie gelesen von der Uni St. Gallen, wo die das Thema Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterbindung mit untersucht haben, unter der Klammer Nachhaltigkeit, oder welchen Impact das hat auf dem Arbeitsmarkt. Und ich finde, also die kriegen das bestimmt in der Uni St. Gallen gut hin, solche Sachen zu messen. Da kann man bestimmt ein passendes Forschungsprojekt für aufbauen. Aber ich finde es schwierig zu sagen, so, ich habe jetzt genau diesen Mitarbeiter eingestellt, weil wir nachhaltig sind. Gibt es da so eine 1-zu-1-Beziehung? Ich mag es gerne glauben, aber ich lasse mir das auch ganz gerne von Leuten wie von dir bestätigen. Seid ihr attraktiver geworden auf dem Arbeitsmarkt oder fühlen sich Mitarbeiter stärker an euch gebunden, weil ihr jetzt einen nachhaltigen Weg geht? Oder weil ihr euch nach außen auch zum BNW bekennt?
Also ich glaube intern, bei ein paar Leuten würde ich sagen, die sind bestimmt enger an uns gebunden, weil die wissen, dass wir hier in eine Richtung gehen, die sie auch gut selbst so mitgehen können. So. Ein Großteil, wie gesagt, dem wird es irgendwie egal, bis so Hauptsache stört nicht irgendwie sein. So. Wir haben Mitarbeiter, was ich ganz spannend finde, weil er auch dadurch das finde ich für mich auch total wichtig, die Diskussion startet, die dann auch mich ansprechen und so und dann sagen, ey Martin, glaubst du wirklich, ne, dass sich die Welt verändert und sowas, ne? Glaubst du das, ne? Aber was ist denn mit Lithium, China und keine Ahnung was so, ne? Mhm. Aber dann kommen wir ins Gespräch darüber, was ich richtig gut finde. So, und dann kann man sagen, ja, so ist das mit Batterien, so ist das vielleicht Batterie-Recycling, das ist vielleicht ein Problem, so, aber hast du mir überlegt, ob vielleicht Gigatonnen Öl rauspusten auch ein Problem ist und das vielleicht kleiner ist, so. Und dann kommen wir in Dialog dazu, so. Und das freut mich eigentlich am allermeisten, dass wir intern so ein bisschen Veränderungen, ja, anzetteln und Verständnis dann auf dem anderen. Da sieht man auch, wie mühsam das ist, ne? Also man sieht es ja auch draußen oder in der Presse oder wie viel an politischer Zustimmung für unterschiedliche Parteien, wo man einfach denkt, im Moment ist wahrscheinlich noch richtig viel Arbeit, auch den ganzen Nonsens, der an Informationen dazu unterwegs ist, aufzuräumen. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man vernünftig darüber redet. Ne? Und,
Gabriel, reden ist ganz wichtig, weil es kennt ja auch noch keiner den Paradeweg, wie es rausgeht. Also die Nutzerlösung gibt es ja noch gar nicht. Und ob die Batterien, die wir heute entwickeln, die Batterien sind, die wir in 5 Jahren brauchen, weiß ja auch noch keiner. Oder wie sich das dann verändert.
Ja.
Vielleicht finden wir noch bessere Wege als den wir jetzt haben. Könnte ja gut sein, nachdem wenn die weltweite Nachfrage nach Batterien steigt, dass man coolere Wege findet, Batterien oder Stromspeichermöglichkeiten zu schaffen. Aber gut, da bin ich auch ganz dünn in dem Thema. Ja, cool, dass ihr da auf jeden Fall so mit rumgeht, also dass das so ein Impact auf jeden Fall hat. Ist das bei dir rein intrinsisch getrieben, dass du da, also das steht und fällt ja oft das Thema Nachhaltigkeit mit der Geschäftsführung. Die muss dahinter stehen. Und in Familienunternehmen sieht man das oftmals häufiger als in anderen Unternehmen, dass da auch noch die persönliche Geschichte dabei ist, dass man selber möchte, dass das Unternehmen fortbesteht oder auch, dass das Thema Umweltschutz ganz groß ist. Wenn du so auf Ideensuche bist, was kann denn neu werden, was kann anders werden? Wo gehst du gucken? Wer hilft dir? Die Messe in Nürnberg, die Gala war es, glaube ich, ne? Gerade Landschaftsbau Nürnberg, oder?
Galabau, genau, ja.
Galabau.
Ja, also das ist eine gute Frage, so was hilft, weil ich einfach denke, Ideen kommen so zufällig, so dass es gar nicht so einfach klar zu sagen ist, da gehe ich hin. So, ne? Ich denke, für mich ist wichtig, immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, um auf Ideen zu kommen. So, ne? Das ist, ich glaube, ein wichtiger Katalysator ist tatsächlich LinkedIn zum Beispiel. Also ne, ich schreibe regelmäßig was und das Schreiben hilft mir schon, einfach klarer zu werden. Aber auch, dass mich Leute anschreiben, natürlich auch ganz viele Leute, die mir vielleicht nicht weiterhelfen, aber auch echt interessante Leute dabei, ne, so haben wir es ja auch kennengelernt jetzt kann ich nochmal darüber sprechen, also da einfach sichtbar zu sein mit dem eigenen Thema, um dann auch Leute anzuziehen und Ideen zu bekommen, die einem weiterhelfen können dabei. Messe ist jetzt tatsächlich für mich eher so Kontaktpflege, ne? Das ist, also dass eine Messe kommt und wirklich was Großes da ist, so schwierig, ne? Also ich würde sagen, wir hatten was Großes dabei, weil wir neue Produkte tatsächlich hatten. aber ich habe jetzt bei unseren Wettbewerbern, natürlich sieht man so einen allgemeinen Trend, aber wir sind auch halt so tief in unserem eigenen Markt drin, ne, dass ich mir einfach denke, so, ich kenne schon recht viel, weißt du, was draußen ist. Wenn einer von uns irgendwo eine Maschine sieht, dann sind sofort im Slack ein Foto davon unterwegs, irgendwo so, dann, ne, also das sollte uns wenig überraschen. Okay. Ne, so,
und die Wettbewerber kommen die neugierig gucken, was er macht. Sind die inspiriert oder sind die so ein bisschen so auch die schon wieder mit ihrem elektrogrünen Zeug? Ich will nicht. Die sieht man ja auf der Messe.
Wir sind glaube ich, ein bisschen die Außenseiter. So, also das ist halt, die anderen sind alle sehr groß, ne? Unsere Hauptwettbewerber. Und für die sind wir dann wiederum nur eine Nische. Das sind Kubota und John Deere, ne? Das ist,
John Deere kenne ich.
Wir bauen unsere, wir machen ja sehr viel Veränderung an den Traktoren. Deswegen haben wir für diesen Kommunalsektor auch immer echt, würde ich sagen, so ganz vorneweg fancy die neuesten Kram irgendwie so, ne? Was ich, wir haben Fußbodenheizung für einen Traktor und sowas, ne? Sonst halt echt so für Kommunalarbeiter, wo es dann einfach dann bequem ist im Winter. Mhm. Das hat sonst keiner. Aber, wir sind, glaube ich, eh ein bisschen die Underdogs. Das muss man eh so sehen. Und wenn wir jetzt anfangen mit Elektro, ich glaube, die meisten wissen, dass wir ein sehr starkes Vertriebsnetz haben, so sehr viele Händler. Mit denen pflegen wir halt ähnlich gute Beziehungen, so. Deswegen sind die auch, glaube ich, sehr loyal uns gegenüber und sehr eng dran. Und wenn wir mit Elektro kommen, wird es jetzt, glaube ich, also es wird schon, sorgt für Aufmerksamkeit. Und das sind auch Marken, die zum Teil vorher schon in Deutschland irgendwie verfügbar waren, aber die kriegen jetzt eine andere Sichtbarkeit durch uns.
Okay, super. Da möchte ich was anderes aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid mit 220 Kollegen unterwegs. Von der Mitarbeitergrenze seid ihr jetzt nicht pflichtig für den CSRD-Report.
Steht das? Ja, ich glaube, also bei Umsatz und Bilanzsumme, also 2 von 3 muss er ja reißen, ne?
Ja, frag genau.
Nicht welche das sind. Also wir reißen sie und müssen ab 26 für 25 schreiben. Also noch müssen wir nicht, ne? Das stimmt. Aber
ab kommendem Jahr seid ihr pflichtig.
Wir üben schon mal.
Ihr übt schon mal? Okay, dann braucht euer CSA-Manager ja sicherlich die studentische Hilfskraft, um die ganzen Daten zusammenzutragen.
Ja klar, die sind voll unterwegs. Aber die sind auch jetzt im Oktober fertig. Also vielleicht wird es November, aber dann haben wir unseren 23er-Bericht schon geschrieben und dann haben wir schon eine komplette doppelte Wirksamkeitsanalyse durch, dann haben wir schon komplette CO2-Bilanz gemacht. Also.
Glückwunsch. Sagtest du vorhin, Iseki, Hauptlieferant ist an, oder wo ihr einkauft, ist ein japanischer Maschinenbauer. Mhm. Und ihr macht die CSRD. Noch freiwillig, bald verpflichtend. Ja, wie war denn so die Reaktion, weil sie da angeklopft habt und sagst, so, wir brauchen übrigens hier, ne, Nachhaltigkeitsbericht, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetze, wir müssen ein paar Sachen nachweisen. Wie offen ist denn Japan für dieses Thema oder wie viel Gehör hat man euch da geschenkt?
Die sind ja börsennotiertes Unternehmen da, das heißt, die haben schon ESG auf dem Schirm. So. CSRD Bericht in der Form wird für die, glaube ich, erst ein Jahr später Pflicht in Japan, sind die ein bisschen hinten dran. Mhm. Das ist vielleicht so, ich würde das nochmal beantworten, auch mit der Frage, die du eben so, ich glaube, ich noch nicht zu Ende beantwortet hast. Du hast gesagt, so, ist es intrinsisch motiviert, wie wir das Unternehmen weiter, was ist der Unterschied? Und ich glaube, das sieht man auch so in Japan oder bei vielen Konzernen sich das einfach so, dass es einfach so super schwerfällig ist. So, ne? Wir sind jetzt ja auch nicht ganz klein, das ist auch schon super schwerfällig so, aber bei weitem nicht so sehr so. Und ich sehe einfach, wie viel kleine Unternehmen im Moment hochkommen, die halt diese neue Technik anbieten und damit wachsen. So. Und du siehst ja auch im Automobilsektor so, wie schwer tun sich existierende Unternehmen, diesen Wandel hinzubekommen und wie viel neue muss es geben, so, um das den Wandel wirklich abzulösen. So, ne? Und das ist halt auch meine Sorge. So, ich einfach denke, so, ich will gerne, dass wir es nochmal schaffen, uns zu erneuern. Ne? Dass wir es wirklich, dass wir diesen Wandel mitgehen können. Und ich glaube überhaupt nicht, dass das trivial oder einfach ist oder dass das garantiert ist, sondern dass das echt viel Willen braucht auch. Ne? Und das ist so, was mich antreibt persönlich. Ne? Einfach, das denke ich so, ich hätte Bock, dass unser Unternehmen für eine gute Welt da ist, für eine gute Zukunft und das aber auch schafft, damit hinzukommen, wenn die denn kommt.
Okay, groß herausfordernd. Coole Sache. Ich überlege gerade, wir sind, glaube ich, ziemlich durch mit dem Ganzen. Schon mal vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Einblicke, die du gegeben hast.
Ja, sehr gerne.
Zum Schluss gibt es noch einen Rat, einen Tipp für alle mittelständischen Unternehmen in Deutschland, in der Welt, die sich auf den Weg machen wollen, nachhaltiger zu werden und halt auch ja, wie der Ochs vom Berg stehen und denken, wo fange ich denn hier gerade an? Weil das ist ja ein riesiges, schwieriges, zähes Thema. Es ist nicht einfach, da durchzukommen. Ja, guck mal, jetzt bringen wir schon wieder runter, wie schwierig das ist. Eigentlich macht Spaß und es ist gut. So, wie ist es dir gelungen, dass es einfach wird und Spaß macht? Vielleicht ist das die Abschlussfrage.
Ja, also ich will es gar nicht anmaßend irgendwie sagen, jetzt gebe ich die großen Ratschläge. Ich sagte ja auch im Vorgespräch zu dir so, ey, in meiner Sicht stehen wir halt auch total am Anfang damit. Ne? Also das muss man auch sagen. Also wenn man sich überlegt, wenn man sich nur mal das Bild aufmacht, wo man hin muss, das ist ja so ein gewaltiger Unterschied. Und man weiß gar nicht genau, wie die Welt da aussieht. Ne? Also man kann so ein paar Parameter annehmen. Von daher denke ich, es sind die wahrscheinlich gleichen Ratschläge wie auch in der alten Welt. Es ist so kleine Schritte gehen, Experimente machen, gucken, was schon da ist vielleicht. Ne? Bei uns E-Fahrzeuge, ne? In dem Moment, wo ich dachte, so, ach, sind wir eigentlich unterwegs? Kann ich, ach cool, wir haben ja schon so und so viele Millionen Umsatz, machen wir ja schon mit E-Fahrzeugen. Was für ein glücklicher Zufall. Und das sind vielleicht auch Dinge. Ne? Und es ist ja... ich glaube, bei vielen Unternehmen kann man sich das überlegen, einfach, dass man schon sieht, welchen Geschäftsbereichen sind wir unterwegs und wo wollen wir vielleicht hin? Und die liegen eher auf dem Weg und dann eher auch die zu nehmen, die auf dem Weg liegen, anstatt jetzt noch zu sagen, da investieren wir nochmal in eine komplette Technik, die wahrscheinlich 10 Jahre nicht mehr gibt. So, ne?
Also gucken, was da ist, schrittweise anfangen. Und ja, darf ich das eigentlich doch, ich darf eine Meinung haben. Also ich finde es super, wie du es erzählt hast, wie ihr eure Belegschaft mitnehmt. Weil ich glaube, damit steht und fällt halt auch alles. Es muss ja vom ganzen Unternehmen getragen werden. Und gerade dann in den Diskurs und den Dialog, den man da tritt, um halt auch dann das Wissen von vielen mitzunehmen, um nachhaltiger zu werden. Weil auch wenn das Ziel klar ist, der Weg gestaltet sich ja dann tatsächlich erst.
Da muss ich auch nochmal sagen, letzter großartiger Tipp. Ich hatte ja letztens auch das Glück, nochmal im anderen Podcast zu sein. Da habe ich es natürlich geteilt, dass ich im Podcast war. Und das nochmal beste Sache, um die Mitarbeiter mitzunehmen. So auch wer jetzt von uns das bis hierhin gehört hat, erstmal vielen Dank so. weil ich habe so viele Kollegen, die auch immer sagen, ja Martin, ach, das habe ich jetzt verstanden. So. Und da habe ich gedacht, ach, im Podcast, wenn ich einen öffentlichen Podcast mache, dann hört ihr mir mal eine Stunde lang zu, so ungefähr, oder eine halbe. Ja, also, auch eine gute Plattform, um mal mit den eigenen Kollegen nochmal Gedanken zu teilen.
Ja, stimmt, auch immer spannend, den eigenen Chef mal irgendwo reden zu hören. An vielen Stellen. Okay, also kommt alle in Podcast. Das kann ich jetzt auch ganz gerne so als Abschlusswort stehen lassen. Freue mich immer über andere, auch weitere Unternehmen, die tolle Geschichten aus der Nachhaltigkeit haben. Okay, ja Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du da eure kleine Geschichte geteilt hast. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann bei der Verbandsarbeit im BNW. Würde mich freuen.
Ja, würde mich auch sehr freuen. Ganz, ganz lieben Dank.
Jetzt haben wir uns gerade vom Martin verabschiedet und so ein Gespräch wirkt in mir immer noch so ein bisschen nach. Und ich fand es total großartig. Ich bin ja fast schon begeistert zu hören, ja, wie ruhig und wie gelassen, aber auch wie klar und wie reflektiert er sein Unternehmen führt. Man allein bei der Aussage, dass sein Nachhaltigkeitsmanager, der jetzt in dem ersten CSRD-Bericht sitzt, den vollen Support bekommt, den man braucht, um diesen Report überhaupt zu erstellen, und entsprechend auch die nötigen Ressourcen beiseite gestellt werden, damit das Ganze gelingt, ist doch großartig. Da dürften gerade viele Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die es gehört haben, ja das Herz aufgegangen sein. So viel Support vom Chef und so viel Klarheit dahinter, das dürften sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen wünschen. Mir hat auch so richtig gut gefallen, wie die Belegschaft von Iseki mitgenommen wird. Also wie transparent jetzt kommuniziert wird. Weil das ist ja auch ein offenes Geheimnis und das wünschen sich ja auch alle Nachhaltigkeitsmanagerinnen oder ganz klar braucht es das, wenn wir Veränderungen herbeiführen, wenn wir Change-Prozesse haben oder meinetwegen auch eine Transformation, ist es wichtig, dass es uns gelingt, alle auf dieser Reise mitzunehmen. Also alle informiert zu halten, das ist so der erste Schritt, da scheitert es ja schon häufig, aber auch tatsächlich das Gespräch zu suchen und nicht nur den Dialog, sondern auch wirklich den Diskurs bewusst einzugehen und auch auszuhalten, wenn auch andere Ansichten im Unternehmen sind oder das eigene Weltbild nochmal angereichert wird durch den Erfahrungsschatz der Mitarbeitenden. Unglaublich wertvoll. Weil natürlich gibt es auf dem Weg zu nachhaltigen Wirtschaften, da gibt es einfach viele Lösungen, aber auch ganz viele ungeklärte Fragen und auch ganz viele Stolpersteine, ganz viele Hürden, die genommen werden müssen, die wir ja teilweise heute schon sehen, vielleicht noch gar nicht kennen und noch nicht für jede Aufgabe, nicht für jede Herausforderung gibt es Stand heute eine Lösung. Oder vermutlich wird es zukünftig noch bessere Lösungen geben als heute. Das ist aber der normale Weg, wenn wir Veränderungen gehen. Und wenn wir hier die Belegschaft mitnehmen, wie der Martin das ja total klasse macht, dann ist schon ein Großteil der Transformation geglückt, zumindest ein wichtiger Baustein. Der zweite ist natürlich, ne, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für den BNW, werdet Mitglied im Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften. Gerade jetzt macht es total Sinn, auch mal die Lobby für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Menschenrechte, für all diese Themen zu stärken, damit das halt auch bei den politischen Gebärden, was gerade so aktuell überall passiert, nicht untergeht oder doch noch ausreichend Gehör findet. Also den BNW, wie ihr da Mitglied werden könnt, verlinke ich einfach mal in den Folgenotizen. Und wenn ihr noch einen anderen Weg sucht, ne, um nachhaltiger zu werden oder auch den ersten CSRD-Bericht erfolgreich abzuschließen. Ne? Nochmal ganz schamlos der Verweis auf unser Training, ne? Fachexperte Nachhaltigkeitsberichterstattung mit IHK-Zertifikat. Haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Was ich euch aber noch nicht verraten habe, ist, dass dieses Training in die zweite Runde geht. Ihr könnt euch jetzt schon für kommendes Jahr anmelden. Wir trainieren ausschließlich in Kleingruppen. Das heißt, wir haben nicht so viele Plätze, aber noch kannst du dir einen sichern. Und dann geht's auch darum, unter anderem, wie es dir gelingt, die Belegschaft mitzunehmen und ein positives Stimmungsbild zum Vorhaben Nachhaltigkeitsmanagement in deinem Unternehmen zu schaffen. Das ist natürlich nicht das einzige Thema, da gibt's noch viel, viel mehr, die werde ich aber hier nicht alle auflisten, die kannst du dir sehr gerne nachlesen auf unserer Webseite, ist total spannend. Oh ja, und wenn du gleich den Link aus den Folgenotizen raussuchst, ne, bereite ich schon mal die nächste Folge vor von Nachhaltigem Mittelstand in 14 Tagen. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, werden wir mit einem Start-up aus Hannover sprechen. Noch haben sie nicht ganz zugesagt, oder der Termin steht nicht, aber ich bleibe dran. Und dann werden wir mal was ganz Tolles hören, was man dann an Verpackung noch so Cooles Neues machen kann. Und man bringt Hannover überrascht mal wieder. Sagen wir das mal so in einem Satz. Perfekt. Und wenn du tatsächlich jetzt hier bis zum allerletzten Ende, bis zum Schluss dran geblieben bist, ne, vielen Dank dafür, bleib mir gewogen. Und richtig cool wäre es, wenn du uns einen Kommentar da lässt, eine Sternebewertung, alles, was hilft, um diesen Podcast ein wenig bekannter zu machen. Das wäre richtig klasse. So, und nun freue ich mich, wenn du dich ein bisschen schlau machst zum BNW oder vielleicht auch zu unserem Training. Und ja, ich bereite mal die nächste Folge vor. Bis dahin, alles Gute.